Liebe Geschwister, ich habe jetzt auch schon im Gebet dafür gebetet sozusagen, ja, dass der Herr auch hier uns Einmütigkeit schenkt. Das ist auch der Hauptgrund dieses Abends, warum wir uns hier treffen. Es geht also jetzt nicht darum, um hier sensationelle Neuigkeiten zu verbreiten. Mit Sicherheit wird es viele Neuigkeiten geben, keine Frage. Aber der Hauptgrund eigentlich, warum wir uns heute hier versammeln, war einmal der Wunsch auch von etlichen aus euren Reihen, dass man einfach mal so wieder ein paar Informationen bekommt zu der aktuellen Lage, zu der aktuellen Krise, in der wir uns alle befinden. Und mein Anliegen insbesondere ist dann eben auch in Absprache mit dem Bruderrat natürlich, ja, dass wir uns als Gemeinde hier nicht, wie es bei vielen anderen ja leider auch schon passiert ist, dass da Spaltungen entstehen, sondern dass wir uns einfach jetzt mal diesen Abend jetzt hier als Startpunkt nehmen, um uns einfach mal auf einen gemeinsamen Stand zu bringen. Denn viele haben ja auch Informationen, andere haben weniger Informationen, die einen mehr. Keiner weiß eigentlich so genau. Und es ist auch mit eine Taktik, ja, eben in dieser ganzen Krise durch die Medien verbreitet auch und ja auch durch sonstige, würde ich mal sagen, ja, Medien doch, Internet, Fernsehen, was auch immer, was es alles gibt. Und viele sind verunsichert und da geht es mir ja auch nicht unbedingt viel anders wie euch, sondern was das Anliegen deshalb von mir ist, ne, dass wir heute einfach mal, sagen wir mal, so eine Basis auch finden, um einfach gemeinsames, gleiches Verständnis zu haben für diese Krise. Und wir müssen ja auch ja, in dieser Krise gemeinsam, diese Krise gemeinsam bestehen ist. Das ist ja gerade eben auch das Kennzeichen, ja, von uns und soll es auch sein von unserer Gemeinde. Und ich bin froh, ja, dass es gerade in unserer Gemeinde eben auch so ist, dass eine wunderbare Gemeinschaft eben auch da ist, dass jeder dem einen dem anderen hilft, ja, vielleicht auch, ja, jetzt zu sehen auf dem Bau und bei unseren Zusammenkünften und alles. Das ist der Grund, warum wir zusammen sind, warum wir Gemeinde sind und warum auch der Herr Jesus, ja, eben diese Gemeinde gegründet hat und warum er sie liebt und als seine Braut bezeichnet. Das wollte ich nochmal vorausschicken jetzt. Und ich möchte von der Vorgehensweise einfach mal, ich habe jetzt auch ein paar Folien und auch ein paar Verse einfach mal noch zusätzlich an die Wand gebracht, dass man es auch mal mitlesen kann und mitverfolgen kann. Ich möchte es einfach mal jetzt die aktuelle Krise, in der wir uns befinden, beleuchten, auch aus biblischer Sicht und vor allem nüchtern. Ja, ich bin, muss ich ehrlich sagen, schockiert, wirklich schockiert gewesen in den letzten Tagen und Wochen, wo ich mit mehreren Geschwistern gesprochen habe, wo ich auch gesehen habe, was da aus der Christenheit an Informationen kommt. Das sind Informationen gewesen, die alles andere als nüchtern sind, alles andere als geistlich sind. Das sind leitende Brüder, ja, die einen machen gar nichts mehr, die sind die Gemeinden zu, andere ja, veröffentlichen irgendwelche Warnungen vor Verschwörungstheorien, vollkommen undifferenziert. Ja. Da frage ich mich, und jetzt spreche ich hier als ganz normaler Bruder, als ganz normaler Christ, so wie wir alle hier sind, da frage ich mich, was soll ich mit sowas anfangen, ja, wenn ich keine Orientierung bekomme von den Leitern der Christenheit, sage ich mal, ja. Wir sind ja nicht alle Leiter, aber es gibt Leiter. Und es gibt Leiter, die auch in der Öffentlichkeit stehen. Und da muss ich sagen, bin ich schockiert, ja, über den Zustand der Gemeinde Jesu Christi, zumindest hier in Deutschland. In anderen Ländern kann ich es nicht beurteilen, aber in Deutschland kann ich es beurteilen. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin schockiert. Weil es nicht richtig geistlich beurteilt wird, was hier passiert. Vielmehr wird es eher auf emotionaler Basis beurteilt und dann dadurch entstehen eben dann auch diese Spaltungen. Und das müssen wir unbedingt vermeiden, denn der Herr, er hat uns ja sein Wort gegeben, an dem wir uns orientieren können. Er hat uns Halt gegeben, er hat uns seinen Geist gegeben. Und jetzt haben wir bald Pfingsten und wir feiern dort ja die Gründung der Gemeinde. Und da sind wir aufgerufen, eben auch diese Gemeinde ja auch zu leben und nicht die Gemeinden zu verlassen, ja, oder einfach dahin zu geben. Das nochmal auch als Aufruf, vor allem an diejenigen, wenn es irgendwann mal veröffentlicht wird, die jetzt zuhören, auch von anderen Gemeinden, andere Leiter. Ja. Ich bin jetzt mit Sicherheit nicht der jetzt hier irgendjemand Vorschriften macht, aber ich bin ein ganz normaler Christ und ich möchte euch bitten und aufrufen dazu, dass ihr als Leiter ja, euch eures Amtes bewusst werdet und hier geistlich handelt. Ja, und jetzt möchte ich einfach mal, und deswegen muss ich jetzt wieder zum Anfang zurück. Und ich dachte immer, Mensch, das habe ich doch alles schon 100 Mal gesagt, aber ich stelle immer wieder fest, dass die jetzige Lage einfach geistlich auch nicht richtig beurteilt wird. Und deswegen müssen wir jetzt, und ich mache es auch im Schnelldurchlauf, weil ich weiß, dass viele von euch ja auf diesem Status sind, aber vielleicht auch nicht alle, ja, weil ich doch nicht jeden so persönlich so gut kenne, ja, dass ich weiß, wo steht denn jeder. Und wo stehen wir als Gemeinde jetzt und wie, und da müssen wir uns sicher sein, wo wir stehen, weil sonst können wir das nämlich gar nicht beurteilen, was da alles passiert. Und deswegen müssen wir kurz in die Prophetie hineinschauen, was passiert, was hat uns der Herr gesagt, was kommt. Und in Matthäus 24, im 4. Vers, sagt er auf die Frage der Jünger, wann wird dies alles geschehen? Als allererstes gibt er die Antwort, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. Darum geht es. Die ganze Welt ist voll von Informationen und von Verführung, auch in christlichen Bereichen. Und da müssen wir, das ist das, was der Herr uns mitgegeben hat als oberste Priorität. Und damit wir nicht verführt werden, hat er uns auch etwas mitgegeben, nämlich seinen Geist und sein Wort, an dem wir uns orientieren können. Und wenn ich jetzt heute beurteilen will, was ist denn das, was da um mich herum passiert? Wo kommt es her? Wo führt es hin? Dann muss ich in das Wort hineinschauen. Ja, da muss ich nicht in die Tagesschau gucken oder auch nicht in irgendwelche, zu irgendwelchen Propheten angeblichen oder dergleichen, sondern ich muss einfach in das Wort hineinschauen und dann erkenne ich, ja, zumindest mal einen roten Faden. Und dieser rote Faden, das ist das, was uns das Wort vorgibt und an dem muss ich mich orientieren. Der rote Faden beginnt ganz am Anfang und deswegen habe ich es auch jetzt hier nochmal wieder rot gekennzeichnet. Ja, der beginnt einfach damit, dass der Herr hier nach dem Sündenfall Feindschaft gesetzt hat zwischen dem Satan, zwischen der Schlange und dem Menschen, ja, dem Samen der Frau und dem Samen des Satans sozusagen. Und dieser Kampf, dieser Widerstreit, der begleitet die Menschheit von Anbeginn an bis heute. Und dieser Kampf ist es auch, um den es geht. Umso verwunderlicher ist es auch für mich, ja, dass in vielen Verlautbarungen von christlichen Leitern diese geistliche Macht gar kein Thema ist, gar nicht genannt wird, ja, sondern da wird sich um alles Mögliche gekümmert, um irgendwelche medizinischen Fachbegriffe. Aber man muss auch mal die Gesamtsituation sehen und die hat sehr wohl was damit zu tun, ja, mit dieser Schlange hier, ja, die hier genannt ist und mit dieser Prophetie, die uns Gott damals schon gegeben hat. Und wir wissen, dass dann über, das haben wir im 1. Mose 10 hier, über den Nimrod, den ersten Gewaltherrscher, da können wir das Prinzip schon erkennen. Damals war es schon so, dass dieser Gewaltherrscher eines gemacht hat. Er hat den Menschen Sicherheit versprochen, indem er eine große Stadt gebaut hat mit großen Mauern, um sie vor den wilden Tieren im Grunde zu beschützen. Er war der Beschützer. Und deswegen haben sie ihm gehuldigt und deswegen sind sie ihm nachgefolgt und deswegen ist er zu ihrem Gott geworden. Ja? Also das Prinzip ist das nichts anderes, wie heute das Prinzip ist, dass Unsicherheit im Grunde da ist und diese Unsicherheit wird von denjenigen genutzt, die an die Macht wollen, die Macht haben wollen über die Menschen. Ganz einfach gesagt. Die Bibel ist eine einfache und verständliches Wort, ja, was uns hier, wenn wir die Bibel durchgehen, das auch erkennen lässt. Ja, und dann kommen wir im 1. Mose 11 zu dem Turmbau zu Babel und da hat ja Gott selber eingegriffen. Auch wir kennen das, die Geschichte. Ich lese jetzt nicht mehr die ganzen Verse vor. Ich muss eins weitergehen. Klappt es leider nicht. Jetzt. Ja, da haben wir hier den Vers, wo es heißt, der Herr fuhr herab, dass er die Stadt und den Turm sehe. Und der Herr sprach, siehe, es ist nur ein einziges Volk und sie sprechen alle nur eine Sprache und dies ist der Anfang ihres Unternehmens. Nun wird es ihnen nicht unmöglich sein, alles auszuführen, was sie sich vorgenommen haben. Wir kennen auch diese Verse, aber diese Verse gehören zu dem roten Faden, der uns zu der Situation führt. Denn der Herr hat damals, als es ein einziges Volk war, ja, dann war dieses eine Volk schon zusammen getrommelt in dieser Stadt und hatte einen Herrscher. Und sie waren schon auf dem Wege, sich komplett als gesamte Weltbevölkerung von Gott abzuwenden. Und dann hat Gott eingegriffen und er hat sie zerstreut. Und er hat die Zeit eingeläutet, ja, die nach wie vor heute noch die Gnadenzeit ist, ja damals schon begonnen sozusagen. Ja. Weil er hat ja dann auch durch das Volk Israel dann den Heilsweg sozusagen eröffnet, ja, mit Abraham und so weiter. Wir kennen die ganzen Geschichten. Aber damals hat es begonnen. Und das ist wichtig auch zu erkennen, weil diese Stadt hieß Babel und Babel heißt Verwirrung. Und wenn wir ans Ende der Bibel schauen, dann treffen wir wieder drauf, auf Babel, auf Babylon, ja, die nämlich dann in der Endzeit die Stadt ist, wo die Menschen darin verloren gehen, ja, gefangen sind, verführt sind. Ja, die Hure Babylon, wir kennen das aus der Offenbarung. Das hat dort seinen Anfang genommen. Und jetzt heißt es hier, ihr Vorhaben wird ihnen gelingen. Und dieser Spruch, ihr Vorhaben wird ihnen gelingen, der steht auf dieser Dollarnote hier, auf diesem Geldschein. Dieser Geldschein, der ist ins Leben gerufen worden im Anfang des 20. Jahrhunderts. Und seit damals sind da viele okkulte Zeichen auf diesem Schein drauf. Und eines ist eben auch dieser Vers. Und der heißt auf Lateinisch, wenn man es auf Lateinisch nennt, Anuit Coeptis. Und Anuit Coeptis heißt abgewandelt, ja, das ist kein reines Latein, aber das hat ja auch da drauf passen müssen. Anuit Coeptis heißt, ihr Plan wird gelingen oder der Plan wird gelingen. Und das ist eine Anspielung auf Babel, das ist eine Anspielung auf eben dieses Vorhaben, dass nämlich bei Babel von der Zerstreuung jetzt der Startschuss gegeben wurde, damit die Völker, die alle zerstreut wurden, verschiedene Sprachen hatten, sich wieder sammeln. Zum Ende der Zeit werden sie wieder gesammelt sein. Und das ist der Gang der Dinge, der Gang der ganzen Weltgeschichte. Ja? Darauf läuft es hinaus. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch meine jetzige Zeit nach diesem Wissen auch beurteilen. Was passiert in der Welt, wo wir erkennen können, ist da eines Zusammenziehen, ist da eine, heute nennt man es Globalisierung. Nichts anderes ist es. Die Globalisierung ist also praktisch dieses Zusammengehen wieder unter einen Herrscher. Und dieser eine Herrscher, der wird im Grunde von hinten von oben beeinflusst, nämlich durch böse Mächte, durch den Satan, der nach wie vor hier aktiv ist. Und das sind alles Menschen, die da aktiv sind, aber sie sind beeinflusst durch diese Macht des Satans. Und in der Offenbarung 13, in diesem Kapitel, was wir jetzt auch gerade in der Bibelstunde ja auch durchnehmen, da ist es beginnt ja ab dem 12. Kapitel, wo wir praktisch eine Schau bekommen durch den Seher Johannes, dass wir erkennen können, was spielt sich eigentlich geistlich in dieser Welt ab. Und genau das bekommen wir hier zu sehen. Und hier sehen wir in der Offenbarung 13, dass eben ein Tier aus dem Meer aufsteigt und dieses Tier, was ja ein Reich letztendlich symbolisiert, dieses Tier mit 10 Hörnern und so weiter hat, ich will jetzt keine Auslegung darüber machen, aber wir können sehen in Vers 7, dass diesem Tier Macht gegeben wurde, dann über alle Völker, alle Zungen, alle Sprachen und alle Nationen. Und da sehen wir auch wieder den Zusammenhang. Wir sollten sehen, ja. Und dann, wenn man es nicht gleich sieht, dann studiert es diese Stellen auch, ja. Damit viele Bedrängnisse erst nur ins Reich Gottes hineinkommen. Dass wir auch leiden müssen. Dass wir kämpfen müssen. Dass wir ausharren müssen. Und so weiter. Ich brauche nicht alles wiederholen. Wir wissen es und kennen es aus vielen Predigten und aus eigenem Bibelstudium. Ja, dass der Weg des Christen bis hin zum Herrn, bis wir beim Herrn sind. Es ist kein Weg, der in Watte gepackt ist, ja, und der auf einem, Thronwagen da erfolgt, sondern es ist ein harter Weg, ein Kampf, ja, und der Jesus selber sagt, dass wir unser Leben ja aufgeben müssen, um das neue Leben zu erlangen, ja. Wer sein Leben nicht aufgibt, der kann nicht sein Jünger sein, sagt er. Und das haben wir doch alle erlebt, wir haben unser Leben aufgegeben, ja, damit wir ein neues Leben bekommen und wir haben es bekommen. Aber in dieser Welt tobt dieser Kampf und da tobt genau eben dieser Weg, das ist dieser Zusammenschluss, ja, dieser globale. Und das, in dieser Zeit leben wir heute. Vor 100, 200 Jahren haben die Menschen das noch nicht erkennen können. Da waren die meisten in der Landwirtschaft beschäftigt oder in einer Fabrik. Da wusste keiner, was jetzt gerade momentan in China, Russland oder in Südamerika oder was weiß ich wo auf der Welt passiert. Ja? Da gab es ja diese Information noch gar nicht. Heute können wir das alles sehen und deswegen können wir es auch nachvollziehen. Weil die Technik dafür gesorgt hat. Aber die Technik sorgt auch für die Dinge, dass es eben zusammenkommt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was jetzt hier im Dezember 2015 ist ein Artikel veröffentlicht worden von einem Mann, der heißt Klaus Schwab. Viele kennen den. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte den bis vor wenigen Monaten auch noch nicht gekannt. Ich hatte den nicht auf der Rechnung gehabt, sozusagen. Ja? Und es war also schon etwas überraschend, ja, wie der dann, obwohl er ja schon Jahrzehnte aktiv ist, da auf einmal in die Öffentlichkeit trat. Und er ist derjenige, der Vorsitzende des World Economic Forums. Was das genau ist und wie das sich zusammen, was das für eine Bedeutung hat, werden wir auch bald noch sehen. Also das heißt, hier ist einer, der sich mit vierten industriellen Revolution praktisch beschäftigt. Und diese Revolution, die ist der Fortgang oder die Fortsetzung der bisherigen industriellen Revolutionen, die wir im Grunde alle kennen. Wenn wir in der Schule aufgepasst haben, wissen wir, dass ja verschiedene industrielle Revolutionen waren, die uns auf den Stand von heute gebracht haben. So schauen wir uns mal kurz an. Vorher aber vielleicht noch eine kurze Information zu diesem Forum. Das ist selbst 1971 gegründet worden und dieses Forum hat sich zur Aufgabe gemacht, führende Persönlichkeiten aus allen Bereichen, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, zusammenzuführen, auch Politiker, ja, damit dort im Grunde, sagen wir mal, auch Absprachen getroffen werden können, Pläne gemacht werden können und dergleichen, ja. Erstmal vom Grundsatz her nichts Schlimmes, ja, aber das ist natürlich jetzt ein gewachsenes Konstrukt, das jetzt seit 50 Jahren dort aktiv ist. Ja, und da hatten wir diese Revolution, ich gehe sie ganz kurz durch, in den 1700er Jahren, da hat es angefangen dann mit der Dampfkraft, dann ist es weitergegangen mit der Elektrizität im 18., 19. Jahrhundert, ja, und dann kam die Elektronik mit dazu, also es hat sich alles weiterentwickelt immer, so wie wir es auch kennen, teilweise noch aus eigener Erfahrung heraus. Und jetzt haben wir diese sogenannte vierte Revolution. Die wird auch so bezeichnet, ja. Die vierte Revolution oder auch als digitale Revolution bezeichnet. Und diese digitale Revolution, die beschreibt er jetzt folgendermaßen. Schwab beschreibt dies als eine Verschmelzung von Technologien, die physische, digitale und biologische Sphäre verkörpert. Also, das ist jetzt wichtig, dass wir das erkennen, ja, die physische, digitale und biologische. Also er bringt jetzt hier die Technik zusammen, ja, mit dem Biologischen. Er bringt Technik zusammen, den Menschen mit der Technik. Also wir kennen das aus Science-Fiction-Filmen vielleicht oder Erzählungen, ja. Da haben die Menschen ja schon immer daran gearbeitet, ja, irgendwelche intelligenten Maschinen zu kreieren. Und das geht immer weiter, es wird immer weiterentwickelt. Was das nachher für eine Bedeutung hat, komme ich auch nachher nochmal drauf. Aber wie gesagt, wir kennen das, ja. Und es ist ja erstmal vom Grundsatz her nichts Schlechtes. Gott hat den Menschen ja Gaben gegeben, ja, mit den Dingen umzugehen und weiterzuentwickeln, so wie er sie geschaffen hat, so wie er den Menschen geschaffen hat, damit er mit seiner Schöpfung arbeitet, damit er was draus macht, ja, aus seinen Gaben, aus seinen Fähigkeiten. So, und diese technologischen Durchbrüche, das sind Bereiche wie künstliche Intelligenz, Robotik, autonome Fahrzeuge, 3D-Druck, all diese Dinge, Nanotechnologie, Biotechnologie, wir kennen das teilweise schon, die sind aber geplant schon seit Jahrzehnten, ja, sind die schon in der Pipeline gewesen. Und wenn dann sowas rauskommt, wie jetzt zum Beispiel dieses autonome Fahren, ja, zum Beispiel, ja, das sind dann Dinge, die kommen nicht von heute auf morgen, sondern die sind seit Jahrzehnten schon in der Entwicklung im Grunde gewesen. Ja. So, und dann gibt es natürlich auch, viele Dinge sind natürlich dann auch nützlich in irgendeiner Form, sodass auch die Menschen, ja, sonst wird sich so eine Technologie ja nicht durchsetzen, sie benutzen und auch begeistert sind teilweise, was die Technik alles kann. Aber es hat alles seine zwei Seiten. Die Technologie, die hinter dieser Revolution steht, ja, die ist im Entstehen begriffen und sie gewinnt an Bekanntheit, zum Beispiel mit diesen fahrerlosen Autos und mit den Drohnen. Nehmen wir das Beispiel Drohne. Ja. Der eine oder andere von euch hat sogar sowas oder es ist ein Spielzeug für die Kinder oder man nutzt beruflich. Ja. Auch in meinem Beruf wird es teilweise genutzt, um von oben dann eben Fotos zu machen. Unser Gemeindehaus haben wir ja gefilmt damit. Alles wunderbare Sachen. Aber die Drohnentechnologie wird auch benutzt, um Menschen zu töten. Die wird benutzt, um in Kriegen, ja, Raketen abzuschießen, Giftstoffe abzuladen über Menschen und ein fürchterliches Leid anzurichten. Und dann sehen wir, dass also immer, wenn was entwickelt wird, dass auch immer eine andere Seite da ist. Das heißt, die dunkle Seite, sie ist immer mit im Spiel. Sie ist immer mit im Spiel und versucht natürlich solche Dinge auch für sich auch zu nutzen. Und das passiert auch bei dieser vierten Revolution, bei dieser digitalen Revolution. Und jetzt heißt jetzt hier, und das hat der Schwabe alles schon 2015 gesagt, ich meine, heute haben wir 2021, ja. Und wahrscheinlich hat er es auch schon viel früher gesagt, und es gibt auch Philosophen, die ich auch schon gelesen habe, die haben das auch schon in den 80er, 90er Jahren schon verlautbaren lassen, sowas in die Richtung. Nur hat dann halt keiner genau was damit anzufangen gewusst. Da heißt es jetzt, diese digitale Revolution wird allumfassend sein und alle Akteure des globalen Gemeinwesens einbeziehen. Akteure sind der öffentliche und private Sektor, die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft. Also das bedeutet, diejenigen, die jetzt diese digitale Revolution ins Leben rufen, die sie praktisch kreieren, ja, die beziehen jetzt das Gemeinwesen ein, die beziehen Menschen ein, Staaten ein, Regierungen ein, die beziehen alles ein. Und das muss man natürlich aufhorchen lassen, ja. Das heißt, die unterstehen jetzt nicht irgendwelchen Regierungen, sondern sie sind autark. Sie stehen daneben oder sogar darüber. Und sie beziehen diese ein und verändern diese in ihrer Arbeitsweise. Und dann heißt es hier, diese digitale Revolution, die bezeichnet den durch, jetzt kann ich gar nicht lesen hier, Digitaltechnik, ja. Durch Digitaltechnik und Computer ausgelösten Umbruch, der seit Ausgang des 20. Jahrhunderts einen Wandel nahezu aller Lebensbereiche bewirkt und der in eine digitale Welt führt. Also das heißt, was da geschaffen wird und werden soll, ist eine digitale Welt. Wir sehen das heute schon. Ja? Wir sehen das ja, dass sich unsere Welt extrem verändert und zwar nicht nur extrem, sondern auch noch extrem schnell. Ja, und in allen möglichen Bereichen wird irgendwas digitalisiert und wir kommen teilweise schon gar nicht mehr mit, ja, mit dieser Technik, und sind eigentlich, sagen wir mal, da auch überrumpelt, auch von dieser Covid-Krise und wie das alles gemacht wird. Ich sage es dann gleich nachher nochmal, das ist auch eine Überrumpelungstaktik letztendlich. Ne? Ob es Taktik ist, weiß ich nicht, aber das Digitale hat einfach diese Geschwindigkeit schon in sich. Ja? Es ist einfach wahnsinnig schnell und was heute gesagt und verordnet wird, ist morgen schon wieder überholt. Ja? Und dieser Wandel, der bewirkt dann eben den Übergang in diese digitale Welt. Und dann erinnern wir uns noch wieder an den Daniel auch, kommen wir gleich nochmal drauf. Also das heißt, diese digitale Revolution, die führt jetzt zu einem Umbruch, und da sind wir mittendrin, ja, also wir können es auch nachvollziehen, das ist jetzt keine Spekulation, sondern das ist ja das, was es jetzt schon ist. Ein Umbruch aller bestehenden Systeme in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Recht, Ordnung, Wissenschaft, alle privaten Bereiche bis in den persönlichsten und intimsten Bereich der Menschen hinein. Das sehen wir durch die ganzen Social Medias, ja, die es heute gibt, wo Menschen praktisch im Grunde schon alles preisgeben von sich. Aber wir sehen es auch jetzt gerade, ne, was die medizinischen Bereiche betrifft, ja, wo Menschen Daten von sich hergeben müssen, Dinge preisgeben müssen, die sie normalerweise niemals gemacht hätten, aber man wird mehr oder weniger dazu gezwungen durch das System, ne? Weil es ist einfach, ja, es gibt so eine Karte, da muss alles drauf und so ist es einfach jetzt. Punkt aus Ende, keine Alternative. Ja? Und das heißt, es hat auch schon etwas Diktatorisches, alles so ein bisschen an sich. Ja? Vielleicht will man das ja auch gar nicht. In letzter Konsequenz führt diese Entwicklung zu einer sogenannten Transformation von Mensch zu Maschine, künstliche Intelligenz. Auch das haben wir schon. Ja? Also ich habe vor Jahren, das war schon vor 2-3 Jahren, war ich auf einem Kongress von Wort und Wissen, ja, das ist auch eine christliche wissenschaftliche Vereinigung, vielleicht kennst du ein oder andere, und dort hatten wir eine Tagung und da haben sie auch berichtet, ich habe es auch gesehen in einem kleinen Video, dass ein Roboter einen Gottesdienst durchgeführt hat. Also da, wo ich jetzt stehe und da, wo ich jetzt rede, da stand jetzt eine Maschine und hat geredet. Ja? Es gibt's alles schon. Ja? Es ist nicht so, dass wir jetzt da, dass es irgendwann mal kommt, ja, und irgendwelche Bilder an die Wand malen, irgendwelche schlimmen, sondern es ist alles schon da. Es ist alles schon da. Und diese vierte industrielle Revolution, das ist die sogenannte digitale Revolution und das ist auch die neue Weltordnung, wenn von neuer Weltordnung geredet wird. Und das ist natürlich, jetzt muss ich auch mal sagen, ein Humbug, ja, wenn jetzt Menschen sagen, ach, neue Weltordnung und sowas, das ist eine Verschwörungstheorie. Mit diesem Verschwörungstheorie, mit diesem Wort wird vieles totgeschlagen. Und leider auch trifft es auch auf Christen zu, ja, die sich da irreführen lassen. Es ist doch keine Verschwörungstheorie, das ist doch Praxis, ich sehe es doch direkt vor mir, ja. Das ist doch keine Verschwörungstheorie. Auch die Globalisierung ist das eine Verschwörungstheorie. Wenn ich da das Wort Verschwörungstheorie benutze, dann kann ich es auch für die biblische Prophetie benutzen. Ja? Und wer die Bibel dann als Verschwörungstheorie bezeichnet, ich meine, es tut mir leid, also da fällt mir jetzt wirklich nichts mehr dazu ein. Ja? Das ist nämlich dann schon der nächste Schritt. Aber das wird auch kommen. Ja? Genau das wird kommen. Und indirekt kommt schon. Indirekt haben wir das Problem schon. Und da müssen wir uns wappnen dagegen, als Gemeinde, ja? Dass wir da, dass wir auch biblisch jeder für sich fest gegründet sind, damit wir wissen, von was da geredet wird. Das ist ja keine Verschwörungstheorie. Das hat Gott vorausgesagt, dass es so kommt. In der Bibel haben wir es ja gerade eben nachgelesen. Und dann gibt es das Wort der Great Reset, also dieser große Wiederaufbau. Ja? Reset kennen wir vom Computer her, man macht ein Reset und dann läuft es wieder. Und der Great Reset, der große Umbruch sozusagen und die große wieder Neuerschaffung der Welt, das ist nichts anderes wie das Hineinführen in diese digitale Welt. Das ist im Grunde aber auch das vierte Tier. Das ist dieses Tier in meinen Augen. Ja? Und ich erkläre es dann gleich nachher auch nochmal drauf. Denn dieses Tier, dieses Reich, was da kommen wird, ja, das vollkommen anders ist wie alles, was er sonst gesehen hat, das kann nur in diesem Bereich sein, in diesem technischen Bereich. Denn die Technik ist diejenige, die die Menschen beherrscht und nicht umgekehrt. So ist es doch heute schon. Ja? Mein Computer macht ja auch, was er will und nicht, was ich will. Jahrelang kämpfe ich schon dagegen, aber ich verliere immer, ja, wenn der dieses Update machen will. Das ist einfach so. Ja, und es wird auch noch viel schlimmer werden in vielen anderen Bereichen. Und das Allerschlimmste dabei ist, und auch das hat uns der Herr Jesus vorausgesagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Ein Gerät, ein technisches Gerät kann keine Liebe, hat keine Liebe. Ja? Das ist einfach nur ein kalter Klotz, ja? Der vielleicht auf Knopfdruck A oder B rein oder raus, ja? Erlaubt oder nicht erlaubt, und dann wird einfach hier abgedrückt und das war's dann. Ja? Da kann ich noch nicht mal diskutieren, da kann ich noch nicht mal, Barmherzigkeit gibt sowas nicht. All diese Dinge werden verschwinden in einer durchdigitalisierten Welt. Und das ist ganz klar das Böse und das ist auch zu erkennen. Das ist zu erkennen. Und da dürfen wir uns auch nicht verweigern davor. Das digitale System wird jetzt und heute in unserer Gegenwart aufgebaut. Wir sehen es, wir haben es bei uns. Ich habe ja auch so ein Handy, einen Computer. Ich nutze ja auch diese Technik jetzt gerade auch für den Livestream. Es ist ja auch gut so, dass wir das haben. Aber es wird auch dafür verwendet, um die Menschheit zu kontrollieren. Das ist das, was über allem steht. Die Kontrolle, das, wo es schon in Babel war. Alle zusammen, Mauer drumherum und dann sind sie kontrolliert. Und dann kann auch derjenige, der die Macht hat, sagen wir, diese Macht ausüben, weil er die Rest von den Menschen versklavt hat. Ein solches System kann keine Menschen gebrauchen, die irgendwo autark leben, die irgendwo sagen, ich mache da nicht mit. Das wollen die nicht. Es geht nur, wenn alle zusammen gefasst sind. Und das ist jetzt das, was im Grunde ja seit Jahrzehnten, Jahrhunderten schon läuft. Seit Jahrhunderten läuft schon. Das ist auch das, was ich erkennen durfte. Und aus dem Grund bin ich auf die Bibel gekommen, weil ich gedacht habe, das kann ja kein Mensch planen. Weil ich den Plan, den ich da gefunden habe in der Bibel, der geht ja über Jahrtausende sogar. Das kann kein Mensch planen. Wenn wir heute was planen, planen wir vielleicht maximal für 10, 20 oder vielleicht maximal für 50 Jahre. Und das war's dann. Aber wir planen nicht, was in 500 Jahren ist. Aber hier hat irgendjemand was geplant für 500 Jahre und noch länger. Und deswegen kann das kein Mensch sein. Und dann wissen wir, wer das ist. Ja? Es ist einfach der Satan. Es ist der Böse, ja? Der hier im Grunde seinen Plan hat. Und Gott lässt es ausreifen. Wir kennen das auch von dem Gleichnis mit dem Unkraut und dem Weizen. Es wächst beides aus, das sehen wir doch jetzt auch. Es sind beides da. Nur sind wir als Weizen sozusagen, was der Jesus jetzt gemeint hat, in der absoluten Minderheit. Und deswegen ist die Welt auch regiert von Ungläubigen. Das ist auch so etwas, wo man begreifen muss. Ja? Die Welt wird nicht regiert von der Gemeinde. Die wird von Ungläubigen regiert. Und zwar jede einzelne Regierung auf dieser Welt. Und deswegen ist die Welt ja auch so, wie sie ist, weil sie von Ungläubigen regiert wird, von Menschen, die keine Gottesfurcht haben, im Gegenteil. Ja, und dafür gibt es dann solche Agenten, ja, die da langfristig auch planen, und diese Pläne werden jetzt umgesetzt. Auch das sehen wir jetzt gerade. Jetzt werden Pläne umgesetzt, und zwar Schritt für Schritt, und zwar ohne Gnade sozusagen. Ja. Da gibt es gar auch, und zwar schnell noch. Ja. Das ist das, was mich auch irritiert hat. Am Anfang habe ich das schon erkannt, dass da irgendein Plan abläuft, aber wie schnell das dann geht, mit dem habe ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat auch seinen Hintergrund und seinen Grund, damit man eben nicht mehr reagieren kann. Ich habe es eben schon mal gesagt, ja, wenn was ganz schnell umgeändert wird und heute gilt schon nicht mehr das, was gestern noch war, und ich muss mich laufend auf Neues einstellen, kann ich mir gar keine Gedanken mehr drüber machen. Es kommt einfach und es wird einfach verändert und dann ist es da. Und das hat was mit dieser Digitalisierung zu tun. Also diese Revolution ersetzt jetzt ein vorherrschendes System, wie jede Revolution. Nur diese Revolution kommt jetzt eben nicht von unten, ne, von den Menschen, die jetzt vielleicht wie in der Französischen Revolution damals die absolutistischen Herrscher absetzen wollte, sondern diese Revolution, die kommt im Grunde von oben oder von außen. Und sie setzen jetzt ab ein Nationalstaatensystem, wo die einzelnen Nationalstaaten nachher keine eigene Souveränität mehr haben. Das sehen wir jetzt in Deutschland, sehen wir das jetzt gerade. Ja? Die einzelnen Länder, weil wir ein föderalistischer Staat sind, die sind jetzt schon außen vor, die sind schon abgesetzt. Jetzt ist schon zentralisiert nach Berlin und von dort nach Brüssel ist dann nicht mehr weit. Das geht ganz schnell. Und viele von euch, die ja aus Russland stämmig sind, die wissen das, ja, dort haben wir ja auch diesen zentralistischen Staat eben gehabt, wo das genau dieses Prinzip eben auch da verfolgt ist. Und ich habe das auch schon vor Jahren gesagt, der antichristliche Weltstaat, der am Ende der Zeiten entstehen wird, von dem uns die Bibel berichtet, das ist jetzt keine Erfindung von mir, wir wissen ja, dass das so kommen wird, das wird ein sozialistischer Staat sein. Ein sozialistischer Staat wird es sein, ein roter, deswegen ist der Drache vielleicht auch rot, Blut oder diese Farbe symbolisiert ja auch in diese Richtung etwas. Könnte sein, das ist aber nur jetzt nebenbei gesagt. Aber was wichtig ist, was wir jetzt erkennen können, die Konzerne wiederum, die bauen jetzt Netzwerke auf, die jetzt hier, sagen wir mal, das Ganze beeinflussen. Und daran sehen wir, dass bei der digitalen Revolution, da geht es jetzt nicht mehr um Regierungen, das hat der Schwab ja vorhin schon gesagt, sondern es geht um Konzerne. Es geht um Konzerne und nicht mehr um Länder. Und wenn ich jetzt mal den Staat in der Mitte nehme, dann gucke ich mal, wie wird dieser Staat selber praktisch beeinflusst. Und da muss ich auch sagen, der Staat selber, wer ist das? Oder was ist das? Ich habe das immer so gesagt, so nach meinem Verständnis, wie ich es früher auch hatte und wie ich es heute auch als Beispiel nehme. 1989, ja, sind in der DDR die Menschen auf die Straße gegangen und sie haben skandiert, wir sind das Volk. Wir sind das Volk, haben sie skandiert. Ja, und irgendwann ist die Mauer dann gefallen. Und sie haben auch recht gehabt, sie waren das Volk. Aber eins ist klar, der Staat ist jemand anderes. Der Staat ist was anderes. Und in Russland zum Beispiel hieß es ja, oder von uns zumindest so genannt, der Staatsapparat. Das trifft schon viel eher. Das ist ein Staatsapparat. Das sind keine Menschen. Das ist etwas, was über den Menschen steht. Das ist ein Konstrukt, ein gebildetes Konstrukt, ein unpersönliches, seelenloses Konstrukt. Da arbeiten zwar Menschen drin, aber dieses Konstrukt wird jetzt praktisch bestimmt von außen, nämlich von Medienkonzernen, Hightech-Konzernen, ich habe einfach mal ein paar hingeschrieben hier, Pharmakonzerne, all diese Dinge, Ratingagenturen, wir sehen es doch, das, so ist es momentan auch die Regierungen aufgebaut, die entscheiden gar nichts mehr selber, sondern sie haben Experten, die von außen da sind, ja, die Experten kommen natürlich aus diesen Kreisen und die vertreten wen? Ihre Firma. Die vertreten nicht das Volk. Ja, und die Politiker, die ja keine Fachleute sind in den einzelnen Bereichen, die machen dann eben das, was die Experten sagen. Ja. Da kommen auch noch gleich nochmal drauf. Und deswegen sieht es jetzt so aus. Ja. Dieses Bild kennen wir ja auch schon. Das heißt, die Regierungen werden, die Politiker oder auch die Justiz jetzt in dem Fall, die Medizin und so weiter, die werden im Grunde von oben herab oder von außen oder wie man es nennen will, werden die beeinflusst. Die Beeinflussung kommt von außen, die kommt nicht durch das Volk. Das Volk ist nur da, um die Menschen da zu wählen, da sitzen die da und dann werden sie beeinflusst. Wir haben überhaupt keine Einflussmöglichkeit mehr, merkt ihr das? Wir haben keine Einflussmöglichkeit mehr, es wird alles von oben diktiert. Und die wenigen Einflussmöglichkeiten, die wir noch haben oder hatten, die werden uns langsam jetzt genommen. Man muss sich natürlich fragen, warum ist das so? Ja? Da kommen wir gleich auf das Geistliche zu sprechen. Hier, dieses Bild symbolisiert im Grunde das Gleiche. Also das heißt, es gibt natürlich Organisationen, Menschen, die in diesen Organisationen arbeiten, die planen, wie die Welt aussieht in 20, 30, 40, 50 Jahren. So wie die Welt heute aussieht, ist sie vor 30, 40 Jahren geplant worden. Das entsteht nicht zufällig, heute ist das passiert, dann machen wir mal das und vielleicht machen wir es dann morgen anders. Nein, Das ist ja logisch, ja? Es geht alles nach Plan. Und deswegen ist es auch keine Verschwörungstheorie. Ja? Das ist ein ganz normaler Plan, ein ganz normaler Fortgang. Das ist wie bei einem Unternehmen. Wenn ich ein Unternehmen habe, dann plane ich auch, was mache ich nächstes Jahr, wo ist mein Ziel, wo will ich hin, ja? In welchen Märkten will ich aktiv sein, welche Produkte nehme ich dazu, welche stoße ich ab. Und so wie Unternehmen praktisch geführt werden, so werden jetzt auch Staaten geführt. Jetzt ist es offensichtlich, das war die ganze Zeit nicht offensichtlich, da hieß es einfach Lobby, das waren Lobbyarbeiten, ja. Ich meine, es gibt allein im Deutschen Bundestag offiziell eine Lobbyistenliste. Da sind, wie viele sind da eingetragen? Offizielle, die auch Zugang in den Bundestag haben, über 1500. Über 1500 Personen, die verschiedene Firmen repräsentieren. Ja? Und wenn man sich vielleicht noch erinnert, wie es in der Finanzkrise 2008 war, da hat zum Beispiel einer dieser Lobbyisten, ja, aus dem Bankenbereich einen Schreibtisch gehabt im Kanzleramt. Wer war das? Das war der Ackermann, Josef Ackermann. Das war der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank. Der hat da seinen Schreibtisch drin gehabt während dieser Krisenzeit, weil der damalige Bundesfinanzminister und die Bundeskanzlerin ihn als Experten dahingesetzt haben, als Expertin halt. Ja, die konnten es nicht machen, aber sie den machen lassen. Ja, ich meine, offensichtlicher geht es ja nun wirklich nicht, ja, aber die Menschen wollen das halt einfach auch nicht alles immer wahrhaben. Und deswegen sind wir jetzt auch schon in einem faschistischen System drin. Das will ich auch nochmal sagen. Und das ist auch wichtig, dass man das erkennt, ne, per Definition. Ne, nämlich Mussolini hat gesagt, Faschismus ist es dann, wenn die Staatsmacht und die Konzernmacht zusammengeht. Und im Grunde ist es schon so, ja. Im Grunde sind wir sogar schon einen Schritt wieder weiter. Die Konzernmacht hat eigentlich schon die Macht übernommen. Ja. Aber wenn man mal sieht, ne, dass die Konzernmacht und die Staatsmacht zusammengeht, das ist Faschismus. Das ist die Definition von Faschismus. Und da sind wir drin, ja, weil die Konzerne bestimmen, wo es lang geht. Und wer jetzt hinter den Konzernen sitzt, das müssen wir natürlich letztendlich auch wissen. Ja, und da kommen wir auch nochmal drauf gleich. Jetzt heißt es hier, letztlich wird aus der damaligen Sicht Schwabs, ja, die Anpassungsfähigkeit von Regierungen und Behörden darüber entscheiden, ob sie überleben werden. Interessant, ja? Also das heißt, die Regierungen, die müssen sich anpassen, nämlich an die Experten, an die Firmen, an die Lobby, die da hinten steht, an die übergeordnete Agenda, sonst sind sie weg. Und das wissen die Politiker auch. Und deswegen machen sie da mit. Und da ist die Merkel zum Beispiel das allerbeste Beispiel dafür. Ja? Die ist ja wie so ein Felsblock. Ne? Die weiß genau, das wird von ihr verlangt, das ist das Ziel, dann sitzt sie dran und bewegt sich nicht und sagt, na, so geht es jetzt weiter. Ja? Und auch mit dieser Art, ja, die Frau da hat, ja, ich weiß nicht, ob sie antrainiert wurde, aber vielleicht hat sie es von ihrer Konstitution schon gehabt und es wurde erkannt und gefördert. Ja? Und genau so jemand brauchst du natürlich an so einer Position. Und die arbeitet nicht fürs Volk. Da braucht sich keiner überhaupt irgendeine Illusion zu machen. Ja? Ich meine, das sehen wir ja jetzt. So, also wie heißt es da jetzt? Ob sich den Vorgaben des Establishments beugen und sich den Vorgaben unterwerfen, vergleicht man das aktuelle Verhalten der gleichgeschalteten Regierungen weltweit in der jetzigen Krise, muss man erkennen, dass das Establishment äußerst erfolgreich war. Das heißt, Establishment sind eben die Konzerne, sind eben die Personen, die dahinter stehen. Ja? Und das hat man doch ganz klar gesehen, in der Krise, die da aufkam, haben alle im Gleichschritt gehandelt. Und das ist nicht normal. Sowas gab es noch nie in der Weltgeschichte. Weil jedes Land eigentlich souverän sagt, Moment mal, wir gucken erst mal, wie ist es bei uns, wir machen jetzt dies, das oder jenes. Aber dass alle in der gleichen Richtung arbeiten, das gab es noch nie. Und das hat was zu tun mit diesen Führern, die letztendlich dahinter sitzen, die Experten stellen, die diese Nichtregierungsorganisationen, die heißen ja auch so NGOs, also es sind Nichtregierungsorganisationen, die bestückt sind mit Milliarden und Abermilliarden von Euros oder Dollars, wie jetzt die Melinda Gates Stiftung, in Deutschland ist die Adenauer Stiftung, Bertelsmann Stiftung, alle Stiftungen, ja, oder es sind Großunternehmen, oder es sind solche, will ich mal sagen, wie das WEF, World Economic Forum, Zusammenkünfte, die eigentlich gar keine Institution an sich sind, aber trotzdem einen riesigen, will ich mal sagen, Einfluss eben ausüben. Und sie wollen ihre geplante Weltordnung, die sie jetzt im Kopf haben, diese digitale Weltordnung über die Firmen, die vorbereitet wurde über die ganzen Jahrzehnte, jetzt verwirklichen. Und das wird auch ganz normal, das wird auch öffentlich verlautbart. Das ist jetzt keine Spekulation von mir, ja, sondern es wird ganz klar gesagt. Das ist Agenda, ja. Und dafür ist die Agenda 2030 auch gemacht worden. Und die Folgen der Veränderungen, auch da will ich jetzt nochmal ganz kurz darauf eingehen, was der Schwab da sagt. Vielleicht nehmen wir nur mal das untere jetzt hier. Das heißt, wenn eine solche, das hat er ja 2015 gesagt, ja, immer, wir sind immer noch 2015 bei dem, was er da gesagt hat. Das ist alles, was heute schon verwirklicht ist. Und hier heißt es da unten, ja, dass es also praktisch diese Veränderungen das Potenzial haben, die Menschheit zu robotisieren und uns damit unseres Herzens und unserer Seele zu berauben. Der weiß ganz genau, was der macht. Die wissen ganz genau, was die da machen. Ja, und sagen das uns und schreiben Bücher darüber und erstellen Pläne und schulen Politiker in diese Richtung. Das ist alles ein Plan, der hier entsprechend abläuft. Und das muss ich einfach zur Kenntnis nehmen. Ja? Das ist einfach etwas, was ich nüchtern zur Kenntnis nehmen muss, dass es so ist. Das ist jetzt keine Spekulation. Ich sehe es doch auch, ja, vor mir. Und dann habe ich hier nochmal dieses eine Zitat, das habt ihr ja auch schon öfters mal von mir gehört und das will ich immer wieder da auch bringen. Das, wo der Alan Greenspan gesagt hat, er hat es gesagt über diese, über die Bank, über diesen Geldfluss, ja, über die Macht der Banken. Und das hat er 2004 schon gesagt, glaube ich, war es hier. Oder 2004. Und da hat er gesagt, wenn eine Nation tief im Schuldenmorast versunken ist und keinen Ausweg mehr sieht, wenn sie durch immer größere Ausgaben immer tiefer darin versinkt und damit nicht mehr aufhören kann, dann muss die für Finanzen zuständige Behörde zum einen als allwissend gesehen werden und man glaubt ihr aufgrund einer überzeugenden Führungspersönlichkeit. Aha, da kommt, ist also eine überzeugende Führungspersönlichkeit da, ja, und die Behörde selber ist allwissend. So, da gibt es keinen anderen Weg, um diesem Stadium der Entwicklung Panik und Krise zu vermeiden. Diese Person oder Personengruppe, die in Wirklichkeit den Kreditfluss kontrolliert, ist dann dein Herr und Meister, der Meister all deines materiellen Besitzes, der Meister deiner Seele. Das hat mich umgehauen, gell, wo ich das damals gelesen habe. Und dann habe ich gewusst, okay, da steckt was anderes dahinter. Das sind, machen keine Menschen solche Planungen, sondern da steckt ein ganz anderer Geist eben dahinter. Und so wie er es jetzt hier macht und so oder gesagt hat, so trifft es jetzt nicht nur auf die Banken zu, sondern auf alle Bereiche natürlich, die ich vorhin auch angeführt habe. Die Pharmaindustrie, die hängt ja alles zusammen. Ja? Das ist alles ein Konglomerat einer gewissen Elite, die eben dann diesen sozialistischen Staat, Weltstaat gründen will, wobei es diese Regierung ja schon gibt. Das ist die UNO, die United Nations, das sind 193 Länder schon angeschlossen. Ja? Also ich glaube 204 oder 5 gibt es, ein paar so kleine Inselstaaten, die da noch nicht dabei sind. Und dann sind sie alle dabei. Und diese Weltregierung ist also schon da. Ja? Ich meine, die Leute sagen, das ist Verschwörungstheorie, das ist doch ein Quatsch, die ist ja schon da. Und das Gesundheitsministerium dieser Regierung, das ist die WHO, ja, die ist auch sozusagen beeinflusst, übernommen worden. Ja, das war auch ein Teil dieser Revolution, schon im Jahre 2000, 2001. Früher war die mal wirklich, sagen wir mal, indem sie noch die Tabakkonzerne zum Beispiel in die Schranken gewiesen hat, ein Unternehmen oder eine Organisation, die tatsächlich für die Menschen was gemacht hat. Aber ab 2001 ist die Lobbymacht immer größer geworden und man kann es aus der Geschichte dann nachvollziehen. Und dann wurde sie mehr oder weniger gekapert, ja, wie alle anderen auch. Ja. Also praktisch, da sind ja Leute von Firmen reingekommen und haben ihre Interessen dann vertreten. So ist es. Und so war das. Ja. Also jetzt habe ich falsche Richtung. Ja, gehen wir da, halten wir da mal kurz an, um ein Fazit zu ziehen. Ich habe jetzt zwei Richtungen aufgezeigt. Wir erkennen aus der Bibel, dass eine solche Globalisierung kommt bis zum Ende, wo sogar dann ein Staat entsteht über die gesamte Welt, wo derjenige, der diesen Staat führt, dieses Reich, was da entsteht, Ja? Deswegen auch nicht nur nach einer Einzelperson Ausschau halten, wie es auch viele Christen machen. Ja? Natürlich wird dieses Reich letztendlich auch einen Führer haben, keine Frage. Aber wie ich auch schon bei der Auslegung von der Offenbarung sagte, es wird erst das Reich entstehen und dann wird sich aus diesem Reich heraus ein Führer ergeben und nicht umgekehrt. Und dieses Reich ist jetzt gerade am Entstehen, das sehen wir ja. Ja? Und irgendwann wird es zusammengefasst und dann ist eben der UNO-Generalsekretär oder der UNO-Chef ist dann eben diese Person. Das wird also kein Nationalstaat im Grunde sein, sondern ein Internationalstaat. Also einer, der die ganze Welt umfasst. So, und diese Vorgehensweise oder diese Linie haben wir als eine und die andere Linie, also die biblische Linie, wo man jetzt dann auch dieses Tier, wo von dem Tier die Rede ist, nochmal beim, jetzt weiß ich gar nicht, nee, ist nicht weitergegangen, wo von dem Tier die Rede ist, was so ganz anders ist, ja. Also das ist erkennbar. Und dann haben wir auch jetzt, und für uns Christen ist es eigentlich dann im Gegensatz zu den vielen anderen, die da draußen nicht gläubig sind, die Bibel nicht kennen, ja. Die wissen gar nicht, was passiert jetzt. Aber wir als Christen, wir sollten es doch wissen. Wir sollten es doch erkennen. Und deswegen sollten wir auch wachsam sein. Und deswegen sollten wir uns auch aufpassen wegen der Verführung. Und auch andere Menschen dann im Grunde auch warnen in diesen Bereichen oder auch unsere Geschwister, die es vielleicht nicht so klar sehen. Aber und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich bin schockiert über die Christenheit, weil genau das passiert jetzt eben nicht. Und jetzt müssen wir, um jetzt auf Corona zu kommen, auf die Corona-Krise, wenn wir diese Strukturen jetzt erkannt haben und haben gesehen, ja, diese Strukturen sind da. Es ist die Prophetie da, es sind die Strukturen da, es sind die politischen Vorgänge da. Alles deutet darauf hin, dass es genau so abläuft. Und dann muss ich mich jetzt der Corona-Krise widmen, dann muss ich die Corona-Krise im Lichte dieser Erkenntnis jetzt mal beurteilen. Und zwar gibt's da, im Grunde muss ich sie nach drei Bereichen beurteilen. Einmal ist es mit Sicherheit eine medizinische Sache. Da werde ich heute nicht allzu viel dazu sagen können. Ich bin auch kein Arzt. Ich kann medizinische Auskünfte hier nicht erteilen, aber ich kann natürlich was dazu sagen. Aber wir müssen es einerseits medizinisch beurteilen. Wir müssen es andererseits politisch beurteilen. Und wir müssen es als drittes, müssen wir es biblisch beurteilen. Und jetzt, und deswegen war ich ja schockiert, weil ich gesehen habe, in der Christenheit, alle beurteilen das Ganze nur entweder medizinisch oder politisch, wirtschaftlich, aber nicht biblisch. Und deswegen sind wir heute auch zusammengekommen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in den medizinischen Bereich hineingehe, ja, dann haben wir gesehen, vor einem Jahr ist ein Virus publik geworden, sage ich mal. Und vor einem Jahr, ich sage es mal im März, Februar, März, hat wirklich noch keiner gewusst, was ist jetzt da. Ne? Es ist einfach in die Medien gekommen. Es war etwas Neues, es war was Unbekanntes. Man hat nicht gewusst, ist es jetzt gefährlich oder nicht, wird es uns betreffen oder nicht. All diese Dinge. Und da konnte man das noch gar nicht so genau alles so einordnen. Aber jetzt sind wir 12, 13, 14 Monate weiter und jetzt müssen wir es einfach anders beurteilen oder überhaupt beurteilen. Und zwar richtig. Weil wir können es beurteilen, mit den Fakten, die wir jetzt haben. Und deswegen müssen wir jetzt da uns das mal anschauen. Ja? Als das Virus aufgetreten ist, da ist was passiert. Was ist medial passiert? Es wurde eine riesige Propaganda, also eine riesige Angst erzeugt. Eine Angst, es ging voll auf die Emotionen. Die Menschen haben alle Angst gehabt, dass sie jetzt ums Leben kommen, dass da jetzt ein Virus kommt, der sie alle wenn er sie befällt, dass wir alle sterben. Und das war auch verständlich, ja, wenn ich jetzt sowas höre, ja, dann habe ich erstmal natürlich, ne, zuck mal kurz zusammen und sage, okay, wie kann man das jetzt einordnen? Und dann kamen die Bilder in den Fernsehern von Italien, so wie es heute auch von Indien ist. Und spätestens dann habe ich jetzt für mich jetzt so gewusst, das kennen wir schon irgendwoher. Weil diese Bilder, die habe ich schon gesehen bei Kriegen, die die Amerikaner geführt haben im Irak, wenn man sich noch erinnert, ja, da wurden praktisch Bilder eingeblendet, die gar nicht von den einzelnen Kriegsschauplätzen waren. Also über die Medien, es wurde eine wahnsinnige Propaganda gefahren. Und da sind bei mir jetzt innerlich schon die roten Lampen angegangen und gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Also man muss einfach mal vorsichtig sein. Und dann muss man einfach sich zurückziehen und erstmal das von der Seitenlinie aus anschauen. So, das haben wir gemacht. Aber viele sind von dem Angstbefall nicht mehr losgekommen. Es ist auch normal, ja, dass Menschen da draußen, die jetzt ihr Leben nicht dem Herrn Jesus übergeben haben, sondern die nicht gläubig sind, die haben nur dieses Leben, an dem hängen sie halt. Und wenn jetzt mit Emotion, Angst ist die größte Emotion, die der Mensch empfinden kann. Wenn sie Angst haben, dann wäre sie auch irrational und dann kannst du mit den Menschen im Grunde alles machen. Ja? Also sie werden alles tun, ja, nur um ihr Leben zu retten. Ist auch ganz verständlich. Aber wenn wir das heute jetzt im Rückblick, damals war das alles verständlich, aber heute ist für mich nicht mehr verständlich. Weil jetzt kann ich mir tatsächlich auch mal die Zahlen anschauen, um die es eigentlich geht. Und ich muss jetzt gucken, muss ich Angst haben oder muss ich keine Angst haben? Vor was habe ich eigentlich Angst? Und deswegen muss ich es einfach mal nüchtern beurteilen. Und nüchtern beurteilen ist einfach, ich gucke mir an, was ist tatsächlich Sache, was ist tatsächlich, wie viele Menschen sind ums Leben gekommen, wie viele Menschen sind krank geworden und so weiter. Und jetzt sind wir bei diesen Zahlen, die momentan viele Menschen einfach verrückt machen und die sie auch nicht richtig lesen können. Dabei ist gar nicht so schwer. Und wenn man die jetzt mal, und darum geht es ja, dass man das nüchtern betrachtet, nüchtern und jetzt keine irgendwelche Fantasien da entwickelt, was alles Böses jetzt noch passiert, aber ich gucke es einfach jetzt mal an im Bereich medizinisch, politisch und dann biblisch. Jetzt gucke ich es im medizinischen Bereich an. Was passiert? Was ist damals passiert? Was ist jetzt passiert? Die Zahlen kennt vielleicht jeder von euch, aber da muss ich auch dazu sagen, hier wird auch manipulativ gearbeitet, indem ich mit ganzen Zahlen arbeite, die nicht ins Verhältnis gesetzt werden. Und das ist einfach mal ein Rechenexempel und ich habe mir das schon immer von der anderen Seite angeguckt, deswegen habe ich auch gleich im Grunde gemerkt, dass da stimmt irgendwas nicht. Ich gehe gerade mal ein Stück weiter. Ich habe jetzt hier mal solche Zahlen. Das sind die offiziellen Zahlen vom RKI-Institut. Ich verfolge schon seit letztem Jahr, im April habe ich eine Seite, da wird jeden Tag werden die Zahlen, diese Zahlen hier, also immer die offiziell vom RKI-Institut veröffentlichten Zahlen genommen. Und diese Zahlen habe ich mir einfach mal angeguckt, die werden aufgelistet. Und da ist es so, dass, wenn man sich jetzt mal die einzelnen Zahlen hier anguckt, gehen wir jetzt nicht direkt rein, da kann man erkennen, dass ganze Zahlen hier dastehen. Also ein paar hunderttausend, ja, die jetzt hier infiziert sind, ein paar hunderttausend oder Millionen, ja, die infiziert sind, dann die ähnliche Zahl, wo schon wieder genesen ist und so weiter. Und da muss ich einfach mal gucken, welche Zahl ist jetzt für mich relevant? Und relevant ist jetzt, wenn ich jetzt nach Karlsruhe gehe, ich habe es hier mal von heute sogar kopiert, das ist die Lagekarte, dann weiß ich, dass ich jetzt in Karlsruhe seit Beginn der Pandemie 28.000 Fälle hatte, also offizielle Zahlen, gemeldet offiziell, die auch in diesen RKI-Zahlen enthalten sind, und zwar im Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Der Stadt- und Landkreis Karlsruhe hat wie viele Personen, weiß es jemand von euch? Wie viel hat der Enzkreis? Seht ihr? Man weiß es gar nicht. Aber das ist eine wichtige Zahl, weil das ist ja die maßgebliche Zahl. Wenn ich jetzt sage, hier 28.000 Leute sind infiziert, denke ich, oh, 28.000, ja. Wenn das aber 28.000 von 2 Millionen sind, das ist nicht mehr so viel, ne, auf einmal. So, also im Stadt- und Landkreis Karlsruhe leben zusammen 750.000 Personen, Menschen, und von denen sind 28.000 infiziert gewesen und genesen sind 26.000. Also das ist genau wie Stand heute. Derzeit infiziert 1.497 und gestorben sind 633 Menschen an oder mit Corona, wie auch immer. Das sind die offiziellen Zahlen. So, und diese Zahlen muss ich einfach jetzt mal lesen. Und dann lese ich die und sehe, momentan sind infiziert 1.500 Leute in Karlsruhe. 750.000 Menschen gibt es hier, 1.500 davon sind infiziert. Wie viel Prozent sind das? Jetzt muss irgendeiner rechnen? 0,2. Ne? 0,2%. Also 0,2% sind infiziert, jetzt gerade in Karlsruhe. Das heißt, wenn ich jetzt durch Stadt und Landkreis Karlsruhe laufe, ja, dann ist die Chance wenn wir 100 Leute begegnen, dann sind davon 99,8 nicht infiziert und 0,2 sind infiziert. Ja? Also ich muss mal 5 nehmen. Das heißt, von 500 ist einer infiziert. So, da weiß ich, infiziert heißt aber, er hat einen positiven Test. Ja? Das ist infiziert. Das heißt noch nicht, dass er krank ist, ja, oder dass er auch ansteckend ist oder dergleichen. Jetzt die Frage, muss ich jetzt Angst haben, wenn ich durch Karlsruhe laufe? Eigentlich nicht, ne? Also ich habe keine Angst. Wenn ich weiß, dass ich 500 Leute begegnen muss und dann ist einer statistisch gesehen davon infiziert, also nur positiv getestet, und es kann ja auch sein, dass der Test vielleicht falsch war oder dass der gar keine Symptome hat oder was auch immer. Ja? So. Jetzt nochmal die Frage, vor was haben wir jetzt Angst? Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt hier Angst zu haben, weil die Zahlen, die sind seit letztes Jahr im März bei Ausbruch der Corona-Pandemie nahezu gleich. Die höchste Zahl, die erreicht wurde bundesweit, im bundesweiten Schnitt, ist nicht nur Karlsruhe, so, das entspricht genau dem bundesweiten Schnitt. In Deutschland ist heute auch 0,2%. Also das heißt, 99,8% der Menschen sind gar nicht infiziert. So, und diese Zahl hat sich kaum verändert. Also die ist mal hochgegangen auf 0,4, also tatsächlich verdoppelt. Ja. Da waren es aber immer noch 99,4 oder 99,5%. Aber mehr waren es nie. Mehr waren es nie. Ich hab die Auflistung Tag für Tag, ja, das ganze Jahr über, also die ganze Zeit. So, das bedeutet auch, weil man könnte ja jetzt sagen, ja klar, ne, das sind ja die Getesteten, vielleicht rennen aber noch 20.000 rum, ne, die sind auch infiziert, aber die sind halt nicht getestet worden. Wenn das so wäre oder wenn das jemals in diesen letzten 15 Monaten der Fall gewesen wäre, dann wäre irgendwann die Zahl überproportional mal gestiegen. Aber ist sie nie. Also war es auch nicht der Fall. Das heißt, nüchtern betrachtet, und das wollen wir jetzt mal nüchtern betrachten, das ist nüchtern betrachtet, wer jetzt dann trotzdem noch unsicher ist und sagt, na gut, vielleicht begegne ich doch irgendeinem, ja, dann bleibe ich halt zu Hause. Aber muss ich jetzt wegen einer solchen Fallzahl irgendwelche Beschränkungen machen? Muss ich Ausgangssperren machen oder dergleichen? Muss ich doch nicht, ne? Wird aber trotzdem gemacht. Warum? Das weiß da draußen keiner. Aber wir wissen es, wenn wir der Bibel glauben, ja, dass nämlich jetzt genau das auf den Weg gebracht wird, diese digitale Revolution, diese Zusammenführung, um diesen einen Weltstaat zu gründen. Alles andere macht keinen Sinn. Alles andere wird überhaupt keinen Sinn machen. Und wenn ich jetzt dann noch weiß, im Rückblick, jetzt muss ich wieder rückblicken, dass wenige Monate vor dem tatsächlichen Ausbruch auch noch eine Übung war. Ja? Der eine oder andere von euch hat es gehört. Es wurde eine Übung durchgeführt. Dieses Event 201, nennt sich das, im Oktober 2019. Da wurde der Ernstfall geübt. Da waren Länderchefs da, da waren Regierungsmitglieder da, da waren auch diese NGOs da, also diese Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen und so weiter. Und die haben alle praktisch dort an einem Tisch gesessen, ja, also vielleicht 30, 40 Leute, ich weiß jetzt gar nicht genau wie viel, und haben eine Simulation durchgeführt. Ja, da hieß es dann, jetzt wird ein Virus, kommt jetzt, und was machen wir jetzt? Was müssen wir tun als Staat, als Kommune, als Unternehmen? Da waren die Unternehmensleiter dabei, da waren Politiker dabei, da waren Staatschefs dabei. All diese Dinge sind da praktisch eingeübt worden. Und genau wie es in diesem Event eingeübt wurde, wurde es später auch umgesetzt. Und so wie es da umgesetzt wurde, wurde es 2012 auch schon mal simuliert, nämlich vom Robert-Koch-Institut. Auch das sind Dinge, die da rausgekommen sind. Also nüchtern betrachtet muss ich sagen, hier ist etwas geübt worden in scheinbarer weiser Voraussicht, ja, dass da etwas passiert. Kann ja auch Zufall gewesen sein, ja. Ich glaube es nicht, dass es Zufall war, aber es kann durchaus sein. Aber es war mit ein Grund, warum, dass man sieht, dass praktisch diese ganzen Regierungen auch instruiert waren, nämlich immer nach dem gleichen Schritt zu gehen. Parallel dazu wurde weiterhin Angst geschürt bei den Menschen mit großen Zahlen. Warum wurde das gemacht? Es ist eine reine Propagandamaßnahme gewesen, ja. Manche haben das damals schon erkannt, die wurden dann als Verschwörungstheoretiker, Covid-Idioten und was weiß ich alles bezeichnet. Viele Menschen haben gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Am eindrücklichsten für mich war immer noch dieser Professor Bhakti, den kennt ihr der eine oder andere von euch auch, wo der am Anfang, der war, das ist ja wirklich ein absoluter Fachmann, Virologe und Professor, hat selber 12.000 Ärzte ausgebildet. Müsst ihr euch mal vorstellen, der hat selber 12.000 Ärzte als Professor ausgebildet in diesem Bereich. Der war also vollkommen fassungslos und konnte es nicht, er konnte überhaupt nicht einordnen, warum reagiert jetzt die Regierung auf diese Art und Weise, die müssten doch was ganz anderes tun. Ja? Und dann hat er seine Hilfe angeboten und er konnte es gar nicht verstehen, dass seine Kollegen da auf einmal ganz anders agierten, wie es eigentlich richtig wäre. Er war also wirklich fassungslos, aber irgendwann hat er dann kapiert, okay, irgendwas stimmt da nicht, ne? Also das wird scheinbar doch absichtlich gemacht und nicht unabsichtlich. Interessant, ja. Also wenn man das auch jetzt mal noch mit dazu nimmt, da muss ich immer daran prüfen, okay, passt es jetzt zu dem, was wir zum Anfang angeguckt haben? Passt es zu diesem Bild, auch wenn ich es biblisch beurteile? Ist das da, oder ist es was ganz anderes? Ja? Ich würde sagen, es passt dazu. Parallel dazu wurden auch keine Experten, wenn schon Experten gehört werden, dann müssen ja doch von beiden Seiten gehört werden. Das würde ich ja verlangen eigentlich, ne, von einer als Demokrat in einem Staat, dass zumindest mal abgewogen wird, ne? Was machen wir jetzt? Ne? Aber es wird immer nur eine Seite gehört. Gut, das kann man dann auch immer noch sagen, die haben sich jetzt halt da fixiert auf einen, ja gut, dann machen sie es so. Aber, dass dann auch nicht korrigiert wird, ja, und dass diejenigen, die anderer Meinung sind, diffamiert werden. Ja, was zeigt uns denn das? Das muss ich auch ganz nüchtern beurteilen, ja. Und wenn ich es nüchtern beurteile, dann sehe ich, hier arbeitet die Regierung gegen das eigene Volk. Und das ist das, was die meisten Menschen, auch viele Christen und vielleicht auch viele von euch, ich weiß es nicht, nicht wirklich begreifen können. Aber es ist tatsächlich so. Ich kann es begreifen, weil ich schon immer so gedacht habe, ja? Aber ich bin jetzt kein Maßstab. Die Mehrheit der Menschen hat ja gedacht, die Regierung ist für uns, ne? Die machen was für uns. Ja? Aber offensichtlich ist es nicht der Fall. Die Regierung ist die Exekutive. Aber die Exekutive für wen? Exekutive heißt die ausführende Kraft. Ja? So, was führen die denn aus? Eigentlich soll sie ja die Exekutive für das Volk sein. Sie sollen die Volksmeinung vertreten. Tun sie das? Nüchtern betrachtet? Nein, machen sie nicht. So, im Gegenteil, es wird immer mehr Macht auf einzelne Politiker, sprich Bundeskanzler und so weiter, verlagert, der dann scheinbar Einzelentscheidungen trifft. Ja, sind wir in einer Diktatur oder was? Menschen werden verunsichert, Menschen werden unterdrückt, wenn sie dagegen protestieren, Grundrechte werden eingeschränkt und alles wegen 0,2 oder 0,4%. Wie gesagt, am Anfang konnte man das noch nicht wissen, ja? Da hat jeder gedacht, ja, wenn es doch was Schlimmes ist, ne, dann müssen wir, da sind die Politiker ja auch gefordert. Die können ja nicht sagen, wir machen jetzt hier gar nichts, ne, und nachher passiert was, dann sind sie auch der Buhmann. Ja? Also die stehen dann schon am Anfang, wollte ich denen ihren Job nicht gehabt haben, ehrlich gesagt. Ja? Also da wussten die auch nicht, ne, in welche Richtung soll man jetzt was machen. Und dann war es auch okay, wenn sie dann erstmal da eingeschränkt haben, aber spätestens als die Zahlen, und die haben die ja noch früher gehabt wie wir, als die Zahlen dann mal auf dem Tisch lagen und als es dann immer autoritärer und totalitärer wurde, da muss ich sagen, haben viele, viele Politiker, die ja gar nicht alle involviert sind in diese ganze Geschichte, sondern die sind ja auch instrumentalisiert, die machen nichts. Aus Eigennutz. Sie wollen ihren Job nicht verlieren. Sie haben einen gut bezahlten Abgeordnetenjob. Ja. Sie haben einen Ruf, ja, den sie nicht verlieren wollen und so weiter und so weiter. All diese Dinge. Und da sehen wir doch ganz klar, ja, wer da oder wie das praktisch jetzt hier beeinflusst wurde. Das ist eine Beeinflussung. Und zwar eine negative. Und nach wie vor wird immer die Angst noch benutzt. Ja? Und jetzt, ich meine, ich habe keinen Fernseher. Und ich hoffe, viele von euch auch nicht. Und wenn, dann guckt ihr eine Tagesschau oder sowas. Aber ich kenne viele Menschen, ja, die sitzen da vor diesem schwarzen Gerät. Und ich habe immer gesagt, wenn ihr jetzt hergeht, macht alle eure Fenster auf, geht ins Wohnzimmer, nehmt das Ding und schmeißt gerade raus. Und dann ist die Pandemie auf einmal erledigt. Weil es gab nie eine Pandemie. Der Begriff wurde auch, den Virus gab es natürlich und gibt es immer noch. Ja? Und es gibt auch Menschen, die da gestorben sind. Ja? Aber es ist keine Pandemie im Sinne einer Bedrohung, ja, für Millionen von Menschen. Der Pandemiebegriff ist hier auch irgendwann mal verändert worden und einfach von der WHO, die hat es diese Nichtregierungsorganisation WHO, die beeinflusst ist von Pharmavertretern, die haben die Pandemie ausgerufen. Eigentlich dürfte uns das gar nicht interessieren. Ja, aber die Regierungen sind involviert gewesen und machen dort mit. Und jetzt geht es ja wieder noch einen Schritt weiter, nämlich wenn ich jetzt dann anschaue, und deswegen müssen wir jetzt wachsam sein, und es wird jetzt ganz entscheidende Monate auf uns zukommen. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir jetzt auch hier diesen Treffen haben und auch diese Treffen auch öfters haben. Also bei der Gelegenheit wollte ich noch sagen, dass wir auch eine Gruppe einrichten möchten, habe ich vorhin vergessen. Noch eine zusätzliche Gruppe wird eingerichtet, Online-Gruppe, ja, in einem Messenger, wir wissen noch nicht in welchem, wo man sich austauschen kann. Weil über die Bibelgemeindeseite sollen ja weiterhin die Termine und so bekannt gegeben werden, da wollen wir diesen Austausch einfach nicht drin haben. Aber es ist jetzt wichtig, dass wir da ganz schnell, das werden wir auch in die Wege leiten jetzt, aber wir haben mit Benni schon gesprochen, dass wir da eine neue Gruppe installieren, und in dieser Gruppe kann sich jeder anmelden, der will, und der dann dort auch Informationen austauschen kann untereinander über die aktuelle Situation. Ja, wir können ja nicht jetzt jeden Abend so ein Treffen machen. Also das nochmal zur Information für euch, und dass dann die Bibelgemeindegruppe, wo auch ja, Gäste und so weiter dann immer mit drin sind, einfach für die Termine nur genutzt wird, ja, wenn man das dann bekannt gibt. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Und jetzt geht es darum, dass ja schon am Anfang der Pandemie ein gewisser Bill Gates aufgetreten ist. Und dieser Mann, als ehemals reichster Mann der Welt, ja, und Chef von Microsoft und absoluter milliardenschwerer Stiftungsinhaber, der ist jetzt hergegangen und der hatte in Deutschland ja auch, an welchem Tag hat er da sein Interview gehabt? Wisst ihr das noch? Ich habe es auch nicht gewusst. Das hat mir gestern, vorgestern jemand gesagt, ein Besucher, der da war. Es war am Ostersonntag. Das wusste ich nicht mehr. Letztes Jahr ist ja Ostern sozusagen ausgefallen. Ja? Also am höchsten, an einem der höchsten Feiertage für uns als Christen, ja, als Gemeinde Jesu. Am Ostersonntag war dieses Interview. Und dort hat er gesagt, damals an Ostern, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Ich weiß noch, der Lothar hat mir damals diese Headline da geschickt, ja, oder diesen Link, und ich habe dann nur zurückgeschrieben, wer ist wir? Wer ist wir? Ja, das muss man sich mal fragen. Er ist halt ein Teil derer, die eben diese digitale Revolution da vorantreiben und eben diese Weltregierung installieren möchten. Ja. So, und jetzt haben wir das Thema, dass es eben mit dieser Impfung auf die, sagen wir mal, dass wir mit dieser Impfung konfrontiert sind. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da müssen wir jetzt umso wachsamer sein, weil nach wie vor hat sich diese Zahl, haben sich diese Zahlen hier nicht verändert. Die haben sich nicht verändert. Und wenn 99,8% der Menschen, ja, gar nicht betroffen sind, muss ich mich dann impfen? Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, ist es überhaupt eine Impfung? Das ist das Nächste. Ja. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich habe schon vieles darüber gelesen jetzt. Und Fakt ist, und wir müssen uns immer an die Fakten halten, Fakt ist, dass Coronaviren schon seit Jahrzehnten gibt. Das ist eine Art von Viren, die es seit Jahrzehnten eben gibt. Und seit Jahrzehnten wird auch schon geforscht nach einer Impfung gegen diese Coronaviren. Und jahrzehntelang ist es nicht gelungen, einen solchen Impfstoff zu entwickeln. Und jetzt plötzlich ist einer da. Und es ist einer, der war vorher auch schon da, aber er hat nicht angeschlagen. Er hat nur Teilerfolge erzielen können, nicht wirklich. Und deswegen haben die gesamten Impfstoffe, die jetzt verteilt werden, alle nur eine Notzulassung. Die haben eine Notzulassung. Die haben gar keine wirkliche Zulassung. Komisch, ja? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Diejenigen, die diese Impfstoffe herstellen, die haften nicht dafür, wenn da Schäden auftreten. Ja, wer haftet denn? Ich meine, der Erste, den ich mal fragen würde, wäre mein Arzt. Dann sage ich, wisse, wenn Sie mir jetzt die Impfung verabreichen wollen, dann kläre Sie mich erstens mal auf, was da genau passieren kann, wo ist mein Risiko. Und wenn es ein Risiko gibt, ja, möchte ich gerne wissen, wer dafür haftet. Dann wird der Arzt mit Sicherheit sagen, also ich nicht, ja. Und welches Risiko es gibt, das kann er euch auch nicht erklären oder mir. Weil er es nämlich gar nicht weiß. Weil es nämlich keiner weiß. Ich kann doch jetzt also nicht hergehen, und jetzt muss ich ja eine ganz nüchterne, ich komme ja wieder darauf zurück, ja, wir sollen das alles nüchtern machen, jetzt muss ich eine nüchterne Risikoanalyse für mich erstellen. Das heißt, welches Risiko habe ich jetzt, wenn ich mich impfen lasse und welches Risiko habe ich, wenn ich mich nicht impfen lasse. Wenn ich mich nicht impfen lasse, könnte es sein, ich werde irgendwann infiziert mit einem Coronavirus, der, wenn ich U60 bin, ja, unter 60 und einigermaßen gesund, so gut wie keine Gefahr darstellt. Und wenn ich doch infiziert werde, ja, also erstmal, dass ich infiziert werde, ja, da muss ich erstmal bei 500 Leuten einem begegnen, der mich dann ansteckt. Das ist mal der erste Punkt. So, wenn das passiert ist, dann muss ich gucken, wenn ich infiziert bin, wie groß ist dann die Gefahr, dass ich einen schweren Verlauf habe, vielleicht sogar dran sterbe. Der ist relativ gering als einigermaßen gesunder Mensch. Bin ich aber 80 Jahre alt, so wie meine Mutter zum Beispiel, ja, mit multiplen Krankheiten, bin ich extrem gefährdet. Ja. Das ist ein ganz anderes Risikoprofil. Aber sie wird auch kaum Leute treffen, weil sie geht ja gar nicht aus dem Haus. Ja. Also das heißt, insofern ist das Risiko da auch schon wieder begrenzt. Und jetzt muss ich einfach mein Risiko beurteilen. Und wenn ich jetzt Kind bin, wenn ich jetzt Kinder habe, und das ist ja das, was mich ja auch auf den Plan gerufen hat jetzt, weil mal jetzt geht es um die Kinder. Und da sagt auch der Herr Jesus, ja, insbesondere die Kinder, ja, will er ja, liebt er über alles und will er, ja, beschützen, ja, und bringt die Kinder zu mir, denn ihnen gehört das Reich. Das sagt er doch, ja, und ja, wir müssen uns auf unsere Kinder aufpassen. Und ein Kind ist überhaupt nicht gefährdet. Also statistisch gesehen 0,00 was weiß ich was Prozent. Dass es überhaupt sich infiziert, erstens. Zweitens, wenn es sich infiziert, wird das Immunsystem da kein Problem damit haben, diesen Erreger wegzubekommen. Also es gibt überhaupt keine Relevanz, ja, risikomäßig für Kinder oder überhaupt für einigermaßen gesunde Menschen, sich da impfen zu lassen. Auf der anderen Seite steht das Impfrisiko. Was passiert denn, wenn ich mich jetzt impfen lasse? Und dann haben wir schon gehört, dass jetzt etliche Fälle auch aufgetreten sind von Menschen, die da eben auch Schäden davon getragen haben und deswegen auch teilweise auch gestorben sind. Also es gibt da auch ein Risiko. Aber dem muss ich mich jetzt diesem Risiko aussetzen, dass ich da geschädigt werde, kurzfristig. Und noch schlimmer ist es für die Langfristigkeit, insbesondere für Kinder, die ja noch 50, 60, 70 Jahre vielleicht leben, 80. Ja? Was passiert denn da? Das wissen wir noch gar nicht. Keiner kann uns das sagen. Und wenn ich jemand sage, was ich mache ja auch Geldanlagen, sage, oder habe es früher gemacht, jetzt lege ich Geld an, was kann denn passieren? Sag ich, weiß auch nicht. Ne? Kann er nicht genau sagen. Vielleicht ist es ja weg. Ne? Vielleicht geht es gut. Würde ich dann machen. Aber wenn es um meine Gesundheit geht, dann würde ich sagen, okay, wenn du mir das nicht genau sagen kannst, dann mache ich jetzt hier mal gar nichts. Und wenn ich dann weiß, dass das, was wir jetzt eben besprochen haben, dahinter steht, wenn ich weiß, dass da ein Geist dahinter steht, der nichts Gutes im Schilde führt gegenüber den Menschen, dann mache ich das schon noch 10-mal nicht. Und jetzt müssen wir einfach dann, und deswegen ist es mir unverständlich, ja, dass vielleicht sogar Christen jetzt hier, jetzt sagen wir mal, diese Impfung auch noch propagieren. Ja, das brauche ich doch gar nicht. Ja? Ich meine, wenn ich jetzt hier ein Risiko hätte von 50-60%, dass ich mich anstecke, dann können wir darüber reden. Ja? Dann sagen, gut, ja, dann muss man es überlegen. Aber mein Risiko ist doch in Zahlen kaum auszudrücken, so klein ist das. Und das brauche ich doch nicht machen. Warum soll ich denn das machen? Und deswegen müssen wir eines tun, und das ist mein Appell an euch, die ihr hier seid, und an alle, die dazuhören, die es jemals hören. Wir müssen jetzt was tun. Die ganze Zeit haben wir vielleicht nichts gemacht, aber jetzt müssen wir was machen. Wir müssen nicht auf die Straße gehen, wir müssen keine Rebellion durchführen, wir müssen nur was sagen. Wir müssen ein Wort sagen mit 4 Buchstaben, das ist Nein. Wir müssen Nein sagen. Nein zu diesen Dingen, die da mit uns gemacht werden sollen. Da müssen wir erstmal Nein sagen. Das heißt ja nicht, dass wir für immer Nein sagen, aber jetzt sagen wir mal Nein. Also das ist jetzt die ganz klare Botschaft, ja, die ich da nur empfehlen kann. Erstmal Nein sagen, weil es besteht keine akute Gefahr. Haben wir ja gesehen, es besteht keine akute Gefahr. Also muss ich Nein sagen. Und wenn die Gefahr irgendwann mal vielleicht akut wird, ja, ich kann es ja dann einschätzen, dann kann ich immer noch sagen, okay, ich mache jetzt irgendwas dagegen. Aber in der Regel wäre ja normalerweise vernünftig, dass man sagt, hier haben wir eine Krankheit, hier werden Menschen infiziert, die sind krank. Also müssen wir erstmal forschen nach einer Therapie. Wie kann ich denn diesen Menschen helfen? Weil es gibt ja keine Therapie, ne, für dieses Covid. Da muss ich doch forschen. und nicht sagen, jetzt geben wir euch mal eine Impfung und dann habt ihr einen leichten Verlauf. Ja? Aber eure Maske müsst ihr trotzdem aufziehen und ansonsten müsst ihr alles weiter so machen wie bisher auch. Das funktioniert nicht. Und es wird der Punkt kommen und spätestens jetzt, wenn die jetzt die Kinder impfen wollen, müssen wir einfach Nein sagen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich kann euch nicht vorschreiben, was jeder Einzelne macht. Ja? Da habe ich nicht mein Recht. Aber zumindest mal, und wenn schon die anderen christlichen Leiter nicht machen, dann sage ich als ganz einfacher Bruder einfach mal, ich würde es auf gar keinen Fall machen. Ich würde Nein sagen und würde mich erstmal hier zurücknehmen. Ja? Und dann weiter beobachten, wachsam sein, was noch alles passiert. Das wissen wir ja gar nicht. Und das, was alles schon passiert ist, wenn ich das nüchtern beurteile, da kann ich doch nicht von Verschwörungstheorien reden. Natürlich gibt es irgendwelche Verrückten, die da irgendwas sagen. Und jetzt habe ich auch gelesen, jetzt wird eine Mücke gezüchtet, die dann irgendjemand sticht und dann ist er infiziert oder was weiß ich. Also es gibt schon verrückte Sachen, ja klar. Aber wenn ich es einfach mal nüchtern beurteile, ganz nüchtern, dann muss ich zu dem Schluss kommen, dass ich jetzt sage Nein. Ich mache selber auch für meine Mutter zum Beispiel, die schwer krank ist, ja, Hochrisiko ist. Und ich bin auch ja, über viel unterwegs mit vielen Menschen zusammen und immer auch mit ihr. Also sie hat bis jetzt nichts und ich werde niemals sie impfen lassen. Nie. Und mich schon gar nicht. Und wenn ich Kinder hätte, würde ich es auch nicht machen. Und dann müssen wir einfach mal gucken, was dann passiert. Und ich denke jetzt mal, weil das ist auch eine gute Möglichkeit. Und wenn man das jetzt auch verbreitet, auch für Nichtgläubige, ja, also Eltern, die können doch jetzt nicht, die können doch nicht ihre Kinder jetzt hier irgendeinen Impfstoff ausliefern. Da gibt es genug, die da Zweifel haben. Und die müssen einfach mal, die muss man an die Hand nehmen und sagen, komm, jetzt sagen wir alle mal Nein. Und wenn da alle Nein sagen, dann ist das Ding nämlich gestoppt. Dann ist es gestoppt. Wenn aber keiner Nein sagt, wenn die große Masse, ne, und ich weiß nicht, also ich, jetzt für die eigene Impfung und so ist ja schon die Masse erreicht, aber für die Kinder müssen wir einfach Nein sagen. Das ist auch eine Chance, die wir jetzt noch haben. Ja? Und ich meine, die Botschaft sollten wir eigentlich mit rausnehmen und sollten mit den Menschen drüber reden. Und die Menschen da draußen, die sind alle von Angst getrieben. Und deswegen kann ich denen 10-mal hundertprozentig sichere Zahlen vorlegen. Die sehen die nicht. Die sehen nur ihre Angst. Aber wenn es Christen sind, dann kann ich sagen, jetzt pass mal auf. Wie gut kennst du deine Bibel? Was passiert denn jetzt hier gerade? Das ist doch jetzt nicht eine medizinische Pandemie, ja, die irgendwie durch Impfen nachher auf einmal verschwindet. Das ist doch nur der erste Schritt in eine dystopische Welt, sage ich jetzt mal. Ja? Das ist der erste Schritt dahin. Und der Zweck von der Impfung, der ist auch klar. Nämlich, da gibt es nämlich die sogenannte ID 2020, das heißt, dieser Plan besteht auch schon länger, ne? Auch da ist Bill Gates mit dabei, das ist eine Identitätskarte, ein Identitätsausweis sozusagen, ein Pass, der soll für alle Weltbürger eingeführt werden, damit alle registriert sind und die Botschaft ist ja immer positiv dargestellt, damit auch die Ärmsten der Armen, die so einen Pass gar nicht haben, auch mit teilhaben können an unserer digitalen Welt, damit sie ein Konto haben und so weiter. Alles gut. Aber sie wollen auf diesem Weg eben die ganze Welt, ja, zusammenfassen und mit einem solchen ID-Pass ausstatten. Und der ID-Pass, da ist jetzt der Vorgänger der Impfpass. Der Vorgänger ist jetzt der Impfpass. Das ist der erste Punkt. Und das Weitere, was auch zu berücksichtigen ist, ne, wir haben jetzt die Offenbarung 13 auch schon jetzt betrachtet mit dem Tier, was ich schon in die Richtung dann auch sehe, ne, also so etwas Digitales. Aber wir haben auch das Mahlzeichen noch. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Impfung selber das Mahlzeichen ist, aber ich meine, das, was der Bruder Czarnke da gesagt hat, was ich jetzt gerade gehört habe, das ist schon nur nicht falsch. Ja? Also das geht auch in die Richtung der Tätowierung. Menschen werden daran gewöhnt, ja, dass sie hier geritzt werden, dass sie gestochen werden und gespritzt werden. Das ist einfach eine Gewöhnungssache. Ja? Für viele ist es dann gar nicht mehr schlimm. Ach ja, komm, dann mache ich so eine kleine Impfung und so und dann, ne, da denkt man gar nichts dabei. Das ist das Gefährliche jetzt auch bei der Impfung. Es ist mit Sicherheit eine Hinführung dahin, aber es ist noch nicht selber das Mahlzeichen. Aber das Mahlzeichen selber wird ja auch, ist auch verbunden mit einer geistlichen, würde ich mal nachher sagen, Zustimmung, ja, zu einem zu einem antichristlichen Reich, ja, dass man hier einfach auch bewusst die Menschen sagen, ja, da mache ich mit, ja. So, und da müssen wir auch da müssen wir natürlich Nein sagen. Ja? Aber im Grunde müssen wir jetzt aufpassen, weil man nicht weiß, was medizinisch dies bedeutet, diese Langzeitwirkungen für die Impfungen. Und solange da noch so große Unsicherheit herrscht, ist das Risiko einfach viel zu groß. Das ist eigentlich das, was ich so euch mitgeben wollte. Ja, darüber können wir uns gerne noch weiterhin austauschen. Ein Aspekt habe ich noch, der auch noch zu berücksichtigen ist, wenn ich das noch einmal aus der biblischen Seite betrachte. Und zwar, das, was hier gemacht werden soll, das ist einfach von denjenigen, die da maßgeblich an diesem digitalen Weltstaat arbeiten, kommt noch mal ein Aspekt dazu. Sie wollen, und das klang ja auch vorhin schon bei dem Schwab mit an, sie wollen einen neuen Menschen schaffen. Sie wollen sein wie Gott. Das ist genau das, was jetzt hier auch passiert. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist doch die das ist genau das, was die Schlange auch verkörpert. Ja? Etwas schaffen zu wollen, etwas schöpfen zu wollen, etwas zu erfinden. Ja? Das ist das, was da dahinter steckt. Und dann muss ich sagen, ist natürlich auch eine Impfung mit irgendwelchen DNA- oder RNA-Stücken ist ein Eingriff in Gottes Schöpfung. Also so empfinde ich das. Gott hat mich doch geschaffen und euch auch und jeden einzelnen Menschen. Wird er mit so einem Virus nicht klarkommen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und wenn jemand sterben muss, wenn sein Tag gekommen ist, dann hat es Gott auch in seiner Hand und hat vorbestimmt. Natürlich hat Gott alles in seiner Hand. Das wissen wir ja. Deswegen brauchen wir auch keine Angst haben. Ja? Aber diejenigen, die da am Rad drehen und dieses Ganze vorwärts treiben, das sind Menschen, die schon, sagen wir mal, abgehoben sind, die so beeinflusst sind von dem Bösen, von dem Satan, dass sie einfach auf dieser Schiene sind, dass sie jetzt etwas Neues schaffen wollen, einen neuen Menschen, eine neue Schöpfung. So wie es das Geld schon geschaffen hat, ja, diese Geldschöpfung ist auch eine Schöpfung. In Wirklichkeit kann der Satan ja gar nichts schaffen, ja, weil er ja auch ein Geschöpf Gottes ist. Aber er will es. Er will ja Gott sein. Er will ja auch angebetet werden. Ja, das ist ja auch ganz klar in Offenbarung 13 verlautbart. Das ist ja das Ziel von ihm. Und das ist ein Eingriff in Gottes Schöpfung. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen müssen wir auch dafür beten immer, ja, dass uns Gott auch da Weisheit gibt, dass er uns Kraft gibt, dass er das nicht zulässt. Und wenn es dann doch irgendwie mal passiert oder wenn es dann doch oder vielleicht schon passiert ist, dass er dann auch da Gnade schenkt. Ja? Das heißt ja nicht, dass wir jetzt verloren sind, ne? Nur weil wir jetzt eine Impfung haben. Aber wenn wir keine haben, ich kann nur jedem abraten, das zu machen. Auch aus diesen Gründen allen. Und die geistlichen Gründe sind immer noch, sagen wir mal, die wichtigsten auch für mich. Ja? Dass ich einfach sage, ich gebe diesem bösen Plan und dieser bösen Macht keinen Raum, sondern ich wende mich lieber Gott zu und lege es in seine Hand und in seinen und vertraue ihm, was er mit dem Leben macht. Und das sollten wir auch als Gemeinde tun, das sollten wir als Christenheit tun und sollten jetzt mal anfangen zumindest, das ist auch die Botschaft nach draußen, wir sollen anfangen damit auch mal Nein zu sagen, auch mal gesehen zu werden, Zeugnis zu geben. Ja? Der Bhakti ist ein Buddhist, der hat für seine Buddhisten da ein Zeugnis gegeben, das muss ich schon sagen. Ja? Aber wo sind die Christen? Wo sind denn die Christen in diesem Land? Ja? Diejenigen, die was zu sagen haben. Ja? Und die was sagen, die schicken irgendwelche Pamphlete rum, ne, wo sie Leute vor Verschwörungstheorien warnen. Also das ist unglaublich. Ja? Ich kann sowas gar nicht nachvollziehen. Ich sage jetzt keinen Namen, ja, oder ein oder andere weiß ja, wenn ich da jetzt wer das jetzt gemacht hat, die müssen ja auch das verantworten. Ja. Ich kann sie nur aufrufen, denkt da um. Ja. Und sie rufen uns auf, nüchtern zu sein. Und ich hoffe, jetzt damit komme ich zum Schluss, dass ich jetzt ein bisschen, ich habe mich bemüht, ja, eben das Nüchtern auch zu sehen in verschiedenen Bereichen. Ja. Und einfach auch die Emotionen mal draußen lassen, obwohl es natürlich sehr emotional ist, dieses Thema. Gerade wenn es natürlich um die eigenen Kinder geht, ja, ob sie jetzt geimpft werden oder nicht, oder um die eigene Person, ja, und was dahinter steckt. Natürlich ist es emotional, aber wir haben auch einen Geist. Lassen wir uns vom Geist leiten, vom Heiligen Geist, den wir in uns haben. Und ich denke, das ist der beste Weg erstmal. Amen. Ja, ich will noch beten mit uns und danach können wir gerne noch Fragen oder so beantworten. Ja, allmächtiger Gott. Vater im Himmel, wir danken dir jetzt, Herr, dass wir ja über dieses Thema jetzt da sprechen durften in der Gemeinde. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, Herr. Ja, dass du auch das, was wir jetzt gehört haben, Herr, auch richtig verarbeiten. Dass wir wachsam sind vor allem, Herr. Dass wir uns dir zuwenden, Herr. Denn du bist unser Gott, Herr, unser Herr. Dir wollen wir dienen, Herr Jesus. Und wir wollen auch unsere Kinder vor allem in deine Hände geben. Wir wollen sie dir anvertrauen als dem liebenden Vater, Herr. Ich danke dir für alle Zuwendungen, für alle Barmherzigkeit, für alle Gnade, die du für uns hast. Amen. Ja, wir verabschieden jetzt die Zuschauer vom Livestream. Und wer jetzt noch Fragen hat, kann gern fragen oder auch ergänzen, ja, wenn jemand was zu sagen hat, gern. Ja.